Ja, zunächst mal darf ich alle begrüßen. Noch ein besonderer Dank für den schönen Lobpreis heute an die beiden, die die Musik gemacht haben, aber auch an die ganze Gemeinde, die so schön mitgesungen hat. Der Herr wohnt im Lobpreis seines Volkes. So, Thema heute: Jesus heilt emotionale Wunden oder seelische Wunden. Wir lesen dazu zunächst mal Matthäus 9, Vers 36. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das Wort, was hier mit innerlich bewegt übersetzt wird, ist im Griechischen ein sehr viel stärkeres Wort. Dieses innerlich bewegt ist so irgendwas ein bisschen locker, aber doch eigentlich nicht so dolle. Aber das griechische Wort heißt eigentlich so etwas wie, es wühlte ihm die Eingeweide auf. Also ein sehr, sehr starker Ausdruck. Jesus ist sehr über den Zustand der Menschen besorgt. Er ist da sehr engagiert drin, das ist ihm nicht egal. Und Derek Prinz hat zu dieser Stelle gesagt, dass Gott ihm mal gezeigt hat, dass so der Zustand der Menschen in London ist. Und ich glaube, so ist der Zustand der Menschen in der ganzen westlichen Welt. Es heißt hier erschöpft und verschmachtet. Hört sich das nicht bei unserer Welt eigentlich seltsam an? In Ländern, in denen man alles hat, da sind schöne Wohnungen, schöne Autos, die kaum mehr in die Garage gehen, massenhaft Kleider, dass der Kleiderschrank nicht mehr zugeht, Fernseher, Mobiltelefone, Kühlschränke, Gefrierschränke und so viel zu essen, dass wir ein Viertel wegschmeißen. Verschmachtet? Nun, verschmachtet würde doch eigentlich viel besser in die Sahelzone passen oder in arme Regionen Indiens oder so, aber doch nicht bei uns. Nur hier ist nicht gemeint, dass der Mensch körperlich verschmachtet. Hier ist gemeint, dass er geistlich, seelisch verschmachtet. Und das passt bei uns schon sehr gut. Und dann kommt noch hinzu, dass viele Menschen emotionale Wunden in sich tragen, manchmal ein ganzes Leben lang. Die emotionalen Wunden beeinflussen die Handlungen, sie beeinflussen die Gefühle. Sie können in schlimmen Fällen bestimmend auf das ganze Leben wirken. Sie können einem das ganze Leben verderben. Erschöpft und verschmachtet. Nun könnte man sagen, na klar, der weltliche Mensch, nicht? Da hat ja Jesus nicht, also verschmachtet er. Richtig, aber schön wär's. Christen haben diese Probleme genauso. Sie müssten es aber nicht. Lesen wir mal den Vers 17 von der angefangenen Stelle. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist seine Weisheit zu geben, dass ihr ihn immer besser erkennt und er euch seinen Plan zeigt. Hier beginnt ein Gebet des Apostels Paulus, das etwas sehr Wesentliches behandelt. Er bittet hier darum, dass wir seinen Heiligen Geist bekommen, damit wir Gott immer besser kennenlernen. Ohne den Heiligen Geist können wir das übrigens überhaupt nicht. Und das ist auch sehr nötig, weil wir oft ein sehr falsches Gottesbild haben. Also wir müssen immer bedenken, dieser Brief an die Epheser ist ja an Christen geschrieben. Der ist ja nicht an weltliche Menschen geschrieben. Damit sind wir gemeint. Und wenn er darum bittet, dass wir den Heiligen Geist bekommen, damit wir Gott immer besser erkennen, dann heißt das ja, da fehlt uns noch so einiges. Nun, wir erleben das durchaus, zum Beispiel, wenn wir nach unserer Bekehrung anfangen, die Bibel zu lesen, merken wir plötzlich, das kann man ja verstehen, was da steht, was wir vorher alles nicht verstanden haben. Und wir entdecken Stellen, über die wir vorher darüber weggelesen haben und sowas alles. Diesen Effekt kennen wir eigentlich alle. Und trotzdem ist es ein langer Weg, wenn wir Gott immer besser erkennen sollen. Und wir haben leider da auch sozusagen einen Vorlauf, der das nicht unbedingt erleichtert. Aber in diesem Vers steht noch etwas ganz Erstaunliches drin. Und er euch seinen Plan zeigt. Denken wir, wenn wir an die Pläne Gottes denken, nicht vielmehr daran, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Das ist normalerweise das Erste, was wir denken, wenn es um den Plan Gottes geht. Wir sagen, na ja, das Handeln Gottes, das können wir sowieso nicht verstehen und. Zu einem gewissen Grad ist das sicher richtig. Wir werden nie Gottes Handeln in seinem vollen Umfang verstehen. Aber was uns so selber betrifft, da steht, er bittet, Paulus bittet für die Epheser, dass er ihnen seinen Plan zeigt. Und das ist nicht die einzige Bibelstelle, wo sowas Erstaunliches steht. Das können wir sogar finden an anderer Stelle. Gott hat einmal gesagt, dass er nichts tut, ohne seiner Gemeinde das durch seine Propheten vorher anzukündigen. Das ist das, wenn er seinen Plan zeigt. Und wir finden auch in der Bibel drin eine ganze Menge von Plan Gottes, den er uns gezeigt hat, der noch nicht erfüllt ist. 80% der biblischen Prophezeiungen sind erfüllt, 20 noch nicht. Und die beziehen sich alle auf die Wiederkunft Christi. Also den Plan hat er uns auch gezeigt. Wir lesen weiter, Vers 18. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Das geht so manchmal im täglichen unter, nicht? Dann sind die täglichen Sorgen und der Kontoauszug und der Brief vom Finanzamt und was es da so alles für schöne Sachen gibt. Und da schneidet das dann in all den täglichen Sorgen unter, dass wir hier gar nicht eine bleibende Stadt haben, sondern dass der wesentliche Teil überhaupt erst kommt. Und da wartet ein unbeschreiblich reiches Erbe auf uns. Wir haben da ganz ähnliche Probleme. Wir haben zwar zu essen und zu trinken, müssen nicht frieren und leben darüber hinaus eigentlich recht komfortabel. Aber unsere emotionalen Probleme, die gehen davon nicht weg. Und auch vom Verreisen und vom Shoppen wird die Seele nicht satt. Beobachten Sie mal weltliche Menschen. Wir sind berufen und sehen es nicht. Ein unvorstellbar reiches Erbe wartet auf uns und wir haben das eigentlich gar nicht im Blick. Lesen wir mal weiter, die Verse 19 und 20. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab? Die unermessliche Kraft, die in uns den Glaubenden wirkt. Immerhin die Kraft, wie Paulus hier sagt, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Merkt man da eigentlich so richtig was bei uns von dieser Kraft? Da gibt es eine Geschichte aus der Historie, da hat ein Papst mal Thomas von Aquin zu Gast gehabt und ihm seine Schatzkammern gezeigt. Und da hat der Papst gesagt, wir können nicht mehr sagen, Gold und Silber habe ich nicht. Und da hat Thomas von Aquin gesagt, ja, aber wir können auch nicht mehr sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Diese Fehlbestände in der Gemeinde von Ephesus, die sind auch unsere Fehlbestände. Die Tatsache, dass wir häufig nicht wahrnehmen, wie Gott über uns denkt, obwohl er das uns offenbart hat, ist geeignet, uns daran zu hindern, dass unsere emotionalen Wunden geheilt werden. Und diese emotionalen Wunden können uns völlig ausbremsen in unserem christlichen Leben. Sie können in großen Teilen das zunichte machen, was Gott mit uns vorhat. Und deswegen wollen wir mal uns etwas eingehender damit beschäftigen. Und ich habe da drei herausgegriffen, die besonders schlimm sind. Es gibt sehr viel mehr emotionale Wunden als diese drei. Aber das sind so die drei, die den Hauptschaden anrichten. Und da will ich kurz mal drauf eingehen. Die erste emotionale Wunde ist die Schuld. Man muss hier unterscheiden zwischen Sünde und Schuld. Das ist nicht dasselbe. Schuld ist mehr etwas, was im emotionalen Bereich liegt. Also wir haben Schuldgefühle. Wir fühlen uns schuldig. Sünde ist ein aktiver Vorgang. Nicht? Da begeht jemand eine Sünde und hinterher kommt das dicke Ende. Er fühlt uns schuldig. Ein Beispiel, jemand begeht Ehebruch. Das ist ein objektiver Tatbestand. Das ist eine Sünde. Und damit hat er Schuld auf sich geladen und dann geht das los mit den Schuldgefühlen. Wenn er dann nach Hause kommt und seine Frau sieht, nicht, dann geht das los, dass er sagt, Mensch, das hättest du nie machen dürfen und was hast du da bloß angerichtet? Nicht? Und diese Schuldgefühle, die sind etwas Subjektives. Es ist eine emotionale Wunde entstanden. Schuld hat natürlich auch eine objektive Komponente. Das ist so ein bisschen wie mit der Kreditkarte. Nicht? Wir zahlen dann mit der Kreditkarte hier ein bisschen und da ein bisschen und shoppen hier herum und da herum und zum Schluss kommt der Kontoauszug. Ne? Und das kann dann durchaus unangenehme Gefühle hervorrufen. Das ist dann wieder was Subjektives. Du findest keinen Frieden, solange du Schuldgefühle hast. Schuldgefühle sind übrigens etwas, was der Feind liebt. Er nutzt es sehr, um uns damit zu beschäftigen. Und viele von uns kommen aus einem religiösen Hintergrund, in dem das sehr kultiviert worden ist. Und meistens ist es nicht nur der religiöse Hintergrund, der sowas hervorruft, sondern auch Eltern und Lehrer vermögen da einiges zu leisten. Und gerade wenn wir einem solchen Einfluss in jungen Jahren ausgeliefert sind, dann ist das sehr wirksam. Sowas kann einen ungeheuer langen Schatten auf ein ganzes Leben werfen. Und dabei sind sich die Beteiligten oftmals gar nicht bewusst. Es sind sich einmal die Eltern und die Lehrer nicht bewusst, was sie anrichten. Und zweitens sind sich die Betroffenen oft gar nicht bewusst, was angerichtet wird. Die tragen sowas ein halbes Leben mit sich rum und merken gar nicht, wo ihre Probleme eigentlich sind. Sie fühlen sich nur sauelend. Und derjenige, der das pausenlos ausnutzt, ist der Satan. Er wird in der Bibel nicht ohne Grund als Verkläger der Brüder bezeichnet. Übrigens, auch hier sind wieder nicht die weltlichen Menschen gemeint. Die braucht er nicht zu verklagen. Die hat er sowieso im Sack. Sondern Verkläger der Brüder, damit sind die Christen gemeint. Wir lesen Offenbarung 12, Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel und sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Was hier beschrieben wird, ist ein Geschehen, das liegt noch in der Zukunft. Die Offenbarung beschreibt ja Dinge, die noch nicht geschehen sind, die erst geschehen werden. Aber wir können das Prinzip sehr schön sehen. Nicht, denn hier wird der Satan nachher in den Feuersee geworfen, Offenbarung 20,10, das ist die Stelle, die der Feind am meisten liebt. Er wird in den Feuersee geworfen wegen seiner Untaten und die ziehen sich durch die ganze Historie mit den Menschen. Das ist nicht erst zur Zeit der Offenbarung so, sondern das tut er pausenlos, das tut er auch heute, das hat er immer schon gemacht. Und warum macht er das? Er weiß, dass ein Christ, der sich mit Schuldgefühlen rumschlägt, ihm nicht gefährlich wird. Der ist mit sich selbst beschäftigt. Er kann einen Christen durch Schuldgefühle hinsichtlich seiner Lebensaufgabe, die Gott ihm zugedacht hat, völlig sabotieren. Schuldgefühle können in der Gedankenwelt eine beherrschende Position einnehmen. Sie können beträchtliche Kräfte absorbieren und einem das ganze Leben verderben. Wie verschmachtete Schafe. Der Heilige Geist tut das übrigens nicht. Der Heilige Geist ist kein Verkläger. Das müssen wir sauber unterscheiden. Wenn einer mit so einem Haufen Anklagen kommt, du hast doch damals das und sowas kann dir Gott sowieso nicht vergeben, das ist immer der Feind. Der Heilige Geist macht uns auch auf Sünde aufmerksam. Aber das ist ganz anders. Das tut er liebevoll und sagt, pass mal auf, da ist noch was, da musst du noch mal dran. Das kann so nicht bleiben. Was will er damit? Er will uns nicht unsere Sünden vorhalten, sondern er möchte, dass wir darauf aufmerksam werden, dass da noch was getan werden muss. Er möchte, dass wir das vor Jesus bringen und er möchte, dass das dann weg ist. Der Feind ist genau andersrum. Der kommt an. Also das, was du da gemacht hast, das kriegst du sowieso nicht vergeben. Das kann dir Gott überhaupt nicht vergeben. Das ist sowas Furchtbares und. Macht der Heilige Geist nie. Es ist ja für uns wichtig, dass wir unterscheiden, wer spricht gerade. Ne? Der Feind will genau das Gegenteil. Der will nicht, dass die Sünden weggehen, sondern der möchte, dass sie bleiben und er sie uns ständig vorhalten kann. Also wenn jemand dauernd auf deiner Schuld rumtrommelt, dann ist es ganz bestimmt nicht der Heilige Geist. Wie kann das geheilt werden? Jesus hat die Heilung schon vor 2000 Jahren besorgt. Wir müssen das nur wahrnehmen und annehmen. 1. Korinther 6, zweiter Teil des Verses 11. Aber ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt. Aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und den Geist unseres Gottes. Jesus hat unseren Schuldgefühlen ein großes Aber entgegengestellt. Ich finde diese Stelle herrlich. Der Feind verklagt uns. Aber wir sind abgewaschen. Aber wir sind geheiligt. Aber wir sind gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Das ist doch mal was. Schuldgefühle sind out. Das hat Jesus vor 2000 Jahren lange erledigt. Und da gab es zweifellos richtig was abzuwaschen. Das ist nicht so, dass das Bagatellen gewesen wäre. Aber Jesus hat es abgewaschen. Und da gibt es manchmal heute noch was abzuwaschen, nicht? Aber Jesus wäscht doch das ab. Jesaja 53,6. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unsere alle Schuld. Jesus wurde bestraft, damit uns vergeben werden konnte. Jesus wurde verwundet, damit wir geheilt werden konnten. Jesus wurde zur Sünde gemacht mit unserer Sündhaftigkeit, damit wir gerecht gemacht werden konnten mit seiner Gerechtigkeit. Das müssen wir uns übrigens immer wieder vor Augen halten, wenn der Feind kommt und auf unserer Schuld rumtrommelt. Dann können wir ihm entgegenhalten. Aber Jesus hat sie abgewaschen. Und was hast du an Jesu Gerechtigkeit rumzumeckern? Jesus starb unseren Tod, damit wir an seinem Leben teilhaben können. Jesus trug unseren Fluch, damit wir seinen Segen erben können. Jesus trug unsere Armut, damit wir an seinem Reichtum teilhaben können. Jesaja 35,10. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren nach Zion, kommen mit Jubel und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Das ist doch meine Aussicht. Mit unserer Bekehrung gehören wir zu den Befreiten des Herrn. Trotzdem können auch einem bekehrten Christen Schuldgefühle plagen. Das ist völlig unnötig. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Achtet mal darauf, das ist ein kontinuierlicher Vorgang. Wir sind nicht mit unserer Bekehrung sündfreie Heilige geworden, sondern wir fangen den Weg der Heiligung an. Und dieser Vorgang ist hier beschrieben. Wir wandeln übrigens nicht in unserem Licht. Da wird nicht viel mit. Wir wandeln in seinem Licht. Das heißt, wir halten uns in seiner Nähe auf. Dadurch, dass wir uns in seiner Nähe aufhalten, wandeln wir in seinem Licht. In seiner Nähe ist sein Licht. Und wir haben Gemeinschaft miteinander. Es ist wichtig, dass wir hier zusammenkommen, immer wieder. Und dann passiert etwas, das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns kontinuierlich von jeder Sünde. Nicht, weil wir so doll sind, nicht, weil wir plötzlich die Kraft haben, alle Sünde schlagartig zu lassen, sondern weil wir in seinem Licht sind, reinigt sein Blut uns. Immer aufpassen, wir können das selber nicht ererben, indem wir es erarbeiten. Damit kommt der Feind übrigens auch immer wieder an. Da muss man aufpassen. Wir können unser Heil nicht selber wirken. Jesus hat das getan. Aber wir können es nicht wirken. Da steht uns manchmal eigener Stolz im Wege. Es passt uns nicht, dass wir selber nicht besser sind. Wir fassen das zusammen, weil ich im Licht Jesu wandle und in der Gemeinschaft bin, reinigt mich das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, jetzt und fortlaufend von jeder Sünde. Und das ist so wichtig, dass ich euch bitten möchte, wer mag, dass wir das gemeinsam sprechen. Ich spreche jeweils einen Part vorweg und ihr alle sprecht ihn danach. Weil ich im Licht Jesu wandle und in der Gemeinschaft bin, reinigt mich das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, jetzt und fortlaufend von jeder Sünde. Des Sohnes Gottes, jetzt und fortlaufend von jeder Sünde. War ein bisschen lang. Amen. Haltet euch das immer wieder vor Augen. Das ist das Wort Gottes, was das sagt. Der Feind widerspricht dem. Das nützt aber nichts, wenn wir uns an das Wort Gottes halten. Römer 5,9, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Nix Allerlösung. Das Blut Jesu rechtfertigt uns, als ob wir nie gesündigt hätten. Die Sachen, die Jesus macht, die sind nicht halb. Die bleiben nicht irgendwo in der Mitte stehen, so nach der Devise so, und jetzt habe ich viel für euch getan und den Rest müsst ihr tun. Stimmt nicht. Jesus hat das alles gemacht. Durch das Blut Jesu sind wir wirklich frei. Stell dir mal bildlich vor, du stehst vor Gericht und hast irgendwas angestellt, auf dem die Todesstrafe steht. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück, was nun das Urteil sein soll. Kein schönes Gefühl, ganz bestimmt nicht. Und dann kommt das Gericht wieder zurück in den Gerichtssaal. Sie setzen alle ihren berühmten Hut auf. Der Vorsitzende verkündigt das Urteil: nicht schuldig. Wende dich jetzt mal an deinen Nachbarn und sag ihm: ich bin nicht schuldig. Jawohl, so hört sich das schon gut an. So ist das. Warum kannst du das mit solcher Sicherheit sagen? Weil Gott das gesagt hat, dass das so ist. Diese ganzen Bibelstellen, die ich eben zitiert habe, sind außerordentlich wichtig. Vielen von uns fällt wegen des religiösen Hintergrundes, den wir haben, oft sehr schwer zu glauben, was da steht. Manche fühlen sich richtig gegen den Strich gebürstet. Das kann doch nicht so einfach sein, dass Gott uns das so einfach vergibt. Einfach war das nicht. Wenn einer meint, dass das einfach war, Mel Gibson, die Passion Christi, einmal angucken, dann weißt du, es war nicht einfach. Übrigens nicht für Jugendliche unter 16 Jahren. Es ist wahr, Gott hat uns den Weg zurück ins Vaterhaus wirklich gebahnt. Wir brauchen ihn nur noch zu gehen. Übrigens, der verlorene Sohn musste diesen Weg zurück zum Vater auch gehen. Der Weg war frei, aber gehen musste er ihn. Auf den letzten Schritten kam ihm der Vater entgegen. Wir werden diesen Weg auch nicht in der Sänfte getragen. Da können ganz schöne Stolpersteine drin sein. Und die Schuhe und die Füße können auch mal ein Stück weit kaputt gehen. Aber der Weg ist frei. Gerade deswegen empfehle ich euch, die oben genannten Bibelstellen zu verinnerlichen, denn immer wenn der Satan kommt, um uns zu verklagen und uns wieder Schuldgefühle einzutrommeln, dann ist das die Munition, die wir brauchen. Und die nützt nur, wenn wir sie bei uns haben. Die zweite emotionale Wunde ist jetzt ein bisschen komplizierter. Da gibt es nämlich gar kein ganz richtiges deutsches Wort für. Also ich nehme mal zwei deutsche Worte, damit man weiß, in welcher Ecke das sitzt, nämlich Scham und Schande. Beide Worte treffen das nicht genau, aber da in der Ecke sitzt das. Was hier gemeint ist, ist ein Gefühl der Scham, ein Gefühl, dass einem eine Schande auf einem liegt, ein Gefühl, unwert zu sein. Menschen, die diese Wunde in sich tragen, haben oft Schwierigkeiten, anderen in die Augen zu sehen. Es gibt sicher viele Wege, auf denen diese Verletzung einem Menschen zugefügt werden kann. Sehr häufig ist öffentliche Bloßstellung die Ursache. So war zum Beispiel zur Zeit meiner Kindheit das völlig üblich, wenn ein Schüler in der Klasse irgendeinen Mist gebaut hatte, dann wurde er rausgeholt, vor die Klasse gestellt, musste sich bücken und kriegte dann einen Schlag mit dem Rohrstock über. Aber richtig, ja, nicht nur so ein bisschen. Und der Witz an der Sache war eben, es war nicht nur, dass der Hintern hinterher weh tat, sondern die Bloßstellung vor der ganzen Klasse. Und sowas können solche Verletzungen bei sensiblen Menschen ausgelöst werden. Es gibt manche Leute, die haben dickes Fell, auch seelisch, denen macht das nichts. Aber es gibt Menschen, da kann das solch eine emotionale Wunde auslösen. Noch schlimmer und leider eine gar nicht seltene Ursache in der Kindheit ist der sexuelle Missbrauch. Das hinterlässt sehr stark solch eine Wunde. Und das ist deswegen besonders schlimm, weil der Betroffene ja gar nichts dafür kann. Nicht bei der Geschichte mit der Schuld, da ist es ja so, da kann der Betroffene was dafür. Die Schuldgefühle kommen, weil er ja gesündigt hat. Aber in diesem Falle kann der Betroffene überhaupt nichts dafür und hat nachher trotzdem diese Verletzung. Und dann kommt noch hinzu, dass ihn die Scham oft daran hindert, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der traut sich nicht, mag nicht, eben, ja, das ist so was Schreckliches, das will er einem anderen nicht sagen, kann man verstehen. Aber es gibt einen, dem kann man das alles sagen. Und der kann einem auch helfen. Das ist Jesus. Übrigens, egal was du ihm erzählst oder sagst, schockieren kannst du ihn nicht. Er weiß es schon. Und liebt dich trotzdem. Aus diesem Gefühl, weniger wert zu sein als andere, haben solche Menschen im Leben oft den ständigen Druck, beweisen zu müssen, dass sie genauso gut wie andere oder gar besser als andere sind. Im Berufsleben kann man solche Typen immer wieder sehen, die verzweifelt beweisen müssen, wie toll sie sind. Das hat oft die Ursache in dieser Wunde. Wenn du das Gefühl hast, nachweisen zu müssen, dass du gut genug bist, dass du gut bist wie die anderen, dass du besser bist als die anderen, dann schau da mal genau hin, da ist wahrscheinlich so eine Wunde. Aber es macht nichts. Jesus hat die Schande und die Scham schon längst für dich getragen. Hebräer 12, Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Nun, man muss hierzu wissen, damals wussten die Leute ja alle, was eine Kreuzigung war. Wir heute wissen das überhaupt nicht mehr. Und Zielsetzung der Kreuzigung war einmal, einen Menschen besonders qualvoll sterben zu lassen. Die haben sie um 9 Uhr morgens ans Kreuz geschlagen und abends, wenn dann sozusagen Dienstschluss für die Soldaten war, dann waren die in der Regel auch nicht tot. Sondern zertrümmerte man ihnen mit Keulen die Unterschenkelknochen. Und dann hatte der Betreffende nicht mehr die Möglichkeit, sich mit den Beinen zu stützen, was übrigens auch kein Picknick ist, wenn die angenagelt sind. Und dann starb man den Erstickungstod, weil man dann in den Armen hing und ständig sein ganzes Körpergewicht mit der Atemmuskulatur gegen das Gewicht anheben musste, was man selber hatte. Ein grauenhafter Tod. Und das war dann meistens eben erst abends bei Dienstschluss so. Und dann kann man mal zusammenzählen, wie viele Stunden das sind. Aber das Zweite, was bei einer Kreuzigung das Ziel war, war den Menschen extrem zu demütigen. Es ist nicht so, wie wir auf den Kruzifixen oder den mittelalterlichen Gemälden das sehen. Die Leute haben sie vollkommen nackt ans Kreuz geschlagen. Und um diese Zusammenhänge näher kennenzulernen, reicht das Neue Testament gar nicht aus. Denn interessanterweise, weil zur Zeit des Neuen Testamentes im Römischen Reich wusste jeder, was eine Kreuzigung war. Das brauchte man nicht zu beschreiben. Im Alten Testament, in den Prophezeiungen über das Leiden Christi, da sind die Details drin. Denn im Alten Testament hat man das nicht gewusst. Da gab es diese Hinrichtungsart nicht. Jesaja 50, 6. Ich habe meinen Rücken hingehalten, wenn sie mich schlugen, und mein Kinn, wenn sie mir die Barthaare ausrissen. Ich habe mich von ihnen beschimpfen lassen und mein Gesicht nicht bedeckt, wenn sie mich anspuckten. Oder Jesaja 52, 14. Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt. So entstellt war er. Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. Es heißt hier, dass man ihn so zugerichtet hatte, dass er praktisch das Erscheinungsbild eines Menschen verlor. Du darfst der Bibel wirklich glauben. Jesus hat die Scham und Schande für dich schon vor langer Zeit getragen. Du darfst sie bei ihm abgeben. Jesaja 61, Vers 7. Anstelle doppelter Schande und Schmach, die eure Feinde euch zugefügt haben, werdet ihr von deren Land einen doppelten Anteil bekommen und eure Freude wird kein Ende haben. Die dritte emotionale Wunde ist die Ablehnung. Und das ist oftmals sogar die schlimmste. Wie sieht das aus? Der Betreffende steht immer draußen. Er ist der Depp in der Familie, er gehört auch sonst nicht dazu. Wenn andere etwas Gemeinsames unternehmen, dann ist er ausgelassen. Oft erfährt er gar nichts davon. In der Fußballmannschaft kann man ihn nicht brauchen, zu Partys wird er nicht eingeladen. In der Schulklasse gehört er praktisch nicht dazu. Er wird von allen ausgegrenzt. Die schlimmste Form der Ablehnung für einen Menschen ist die Ablehnung durch die Eltern. Und sowas ist gar nicht selten. Viele Eltern sind sich der Tatsache gar nicht bewusst. Hierbei ist entgegen allgemeiner Auffassung besonders die Liebe des Vaters gebraucht. Die allgemeine Auffassung liegt ja eher anders, dass es hauptsächlich die Mutterliebe ist oder so. Aber der Mensch findet seine vollständige Sicherheit in der Liebe des Vaters, weil der Vater als besonders stark gesehen wird. Da ist sehr schlimm, dass heute viele Väter ihren Pflichten nicht nachkommen. Nicht die Frauen mit dem Kind sitzen lassen und sich davon machen. Und das ist dann für die Kinder eine absolute Katastrophe. Und da werden sie oft in dieser Weise der Ablehnung verletzt. Aber das kann einem nicht nur in der Kindheit passieren. Wer mal eine Scheidung hinter sich hat, der weiß, dass man in dieser Weise auch als Erwachsener verletzt werden kann. Unter einer solchen Ablehnung entsteht in den Betreffenden der Eindruck, die anderen können das alles, ich kann das nicht, die anderen sind schöner und besser, ich bin es nicht, die anderen kann man brauchen, mich nicht. Rein äußerlich ist oftmals gar nicht erkennbar, warum das so ist. Ja, das gibt manchmal Leute, die kriegen überall Ablehnung und eigentlich, wenn man jetzt mal logisch darüber nachdenken würde, warum das so ist, da sieht man keinen wirklichen Grund, dass man sagt, der Menschenskinder, der ist doch eigentlich wie andere Leute. Wieso immer der, ja? Und in solchen Fällen kann das einen geistlichen Hintergrund haben. Der Feind kann zu einem gewissen Grad erkennen, mit welchen Menschen Gott noch Großes vorhat. Und die versucht er dann zu ducken, zu demütigen, zu entmutigen, umzubringen, krank zu machen und all sowas. Das sind auch oft Menschen, die häufig Unfälle haben. Die Heilung. Jesus hat die Heilung für alle diese Dinge bereits am Kreuz erworben. Er hat Ablehnung in allerschlimmster Form getragen. Jesaja 53, 3. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Das ist Ablehnung durch Menschen in allerschlimmster Form. Aber es kommt noch schlimmer. Die Ablehnung durch den himmlischen Vater. Matthäus 27, 45. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Also sechste Stunde war 12 Uhr Mittag, neunte Stunde 3 Uhr nachmittags mitteleuropäische Zeit. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hat Gott Jesus an dieser Stelle verlassen? Weil er zu dem Zeitpunkt die Sünde der gesamten Menschheit trug. Und Jesus hat ja, das haben wir in den Evangelien ja in vielfältiger Weise bezeugt, in einem ungeheuer engen Verhältnis zum himmlischen Vater gelebt. Und jetzt verlässt ihn der, in der schlimmsten Stunde seines Lebens. Jesus starb in dem Moment, als der Vater ihn verließ. Jesus starb nicht an den Wunden der Kreuzigung, er starb an gebrochenem Herzen. Die Folgen der Kreuzigung hätten ihn erst viel später getötet. Ich habe das ja eben beschrieben, wie das normalerweise verlief, also dass die Menschen waren auch abends bei Sonnenuntergang noch nicht tot. Und wir lesen das auch in der Bibel, als Josef von Arimathea den Pilatus um den Leichnam Jesu bat. Das war wohlgemerkt. Abends steht da ausdrücklich. War Pilatus so erstaunt, dass Jesus schon tot sei, dass er nochmal jemanden losschickte, um das nachzufragen, ob das stimmt. So ungewöhnlich war das. Aber gestorben war er schon um 3 Uhr nachmittags, nicht abends. Dadurch, dass Jesus die Ablehnung durch den Vater ertrug, erkaufte er uns die Annahme durch den Vater. Johannes 17, 25 folgende. Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. In diesen 2 Versen steht eigentlich der Höhepunkt des Evangeliums. Jesus kennt den Vater, die ihm nachfolgenden haben erkannt, dass der Vater sie gesandt hat. Jesus hat uns den Namen des Vaters kundgetan. Übrigens im Alten Testament hieß er Jahwe, da hieß er nicht Vater. Im Alten Bund war das anders. Im Neuen Bund hat Jesus uns darauf aufmerksam gemacht, dass Gott unser Vater ist und sogar so genannt werden möchte. Im Alten Testament hat er noch den Menschen gesagt, sie sollen ihn mit dem Namen Jahwe anrufen, nicht mit Vater. Und Jesus hat uns gesagt, wir sollen Gott mit dem Namen Vater anrufen. Die Liebe, mit der Gott Jesus liebt, soll auch in uns sein, damit wir Gott genauso lieben können, wie Jesus Gott liebt und uns Gott und uns liebt Gott, so wie er Jesus liebt. Gott hat keine Kinder zweiter Klasse. Das Ziel des Evangeliums ist nicht, dass wir religiös sind, dass wir lauter Gebote einhalten oder einer bestimmten Doktrin folgen oder einer bestimmten Kirche angehören oder bestimmte Riten ausüben. Das ist nämlich ein Fass ohne Boden. Man wird immer das Gefühl haben, nicht genug zu sein, nicht genug getan zu haben, nicht gut genug sein. Wo sich dann übrigens der Feind wieder einhakt mit dem Trommelfeuer der Schuldgefühle. Sondern das Ziel des Evangeliums ist, dass wir eine lebendige Beziehung zu unserem Vater im Himmel haben. Die Einhaltung der Gebote kommt dann übrigens von ganz allein. Sonst rennt man wie ein Hamster im Rad. Sonst, solange wir diese Liebesbeziehung zu unserem himmlischen Vater nicht haben, ist alle Mühe und Anstrengung umsonst. Und wenn wir diese Beziehung haben, werden auch diese 3 schlimmen emotionalen Wunden geheilt. Schuld, Scham, Schande und Ablehnung. Als Kind Gottes gehörst du zur besten Familie im Universum. Unser himmlischer Vater hat dich angenommen. Wer will dich ablehnen? Amen. Der Herr segne euch alle durch seinen Heiligen Geist, dass er euch die Augen öffnet, dass ihr wirklich seht, wie euer himmlischer Vater ist, dass er euch liebt, wie ein Mensch gar nicht lieben kann, und dass er auf euch wartet, dass ihr euch in seine Arme werft. Amen.